NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Welche Rechte hat die Opposition im Bundestag und kann sie sich für Minderheitenrechte für sich in Anspruch nehmen? Das Bundesverfassungsgericht hat heute eine Klage der Linken abgewiesen und damit die Position jedes einzelnen Abgeordneten gestärkt. Wir erklären das Urteil gleich und kommentieren auch. Die Deutsche Bank, die Commerzbank und mit ihnen weitere Institute verdienen offenbar mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften Geld. Noch sind sie legal, aber das ist sehr umstritten. Die CDU ringt um ihr Profil und will die Wähler der AfD zurückgewinnen und nach den grauenhaften Mordfällen in Höxter kommen neue Verdachtsfälle auf. Vom bayerischen Kabarettisten Gerd Polt ist der grantlige Spruch überliefert: Wir brauchen keine Opposition, Demokraten sind wir selber. Soweit in hochdeutscher Übersetzung allerdings. Das ist natürlich Satire, aber die linke Opposition im Deutschen Bundestag, die findet das überhaupt nicht zum Lachen. Denn die Mehrheit der Großen Koalition ist so groß, dass für die Oppositionsfraktionen, also plus Grüne, nicht genügend Stimmen zusammenkommen, um eine sogenannte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Zum Beispiel, um gegen ein von der Mehrheit beschlossenes Gesetz vorzugehen. Dafür sind laut Grundgesetz 25% der Abgeordneten nötig. So viele haben Linke und Grüne aber nicht. Und deshalb sah die Linke ihre Oppositionsarbeit eingeschränkt und klagte vor dem Verfassungsgericht. Das zeigte den Klägern aber die kalte Schulter. Abgelehnt. Klaus Hempel erläutert, warum die Linke am Ende doch gar nicht so unzufrieden mit dem Urteil ist.
Die Opposition im Bundestag muss sich mit den Rechten zufrieden geben, die sie im Moment hat. So lässt sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Kern zusammenfassen. Der Wortlaut des Grundgesetzes sei eindeutig, so die Richter. Die erforderliche Anzahl der Stimmen per Urteil abzusenken sei unzulässig, so Gerichtspräsident Andreas Voskuhle.
Auch eine mit Blick auf die Gleichheit aller Abgeordneten neutrale Absenkung der grundgesetzlichen Quoren für die Ausübung von Minderheitenrechten im Wege der Auslegung ist nicht möglich. Aufgrund des expliziten Wortlauts der Grundgesetzbestimmung besteht hier schlechterdings kein Interpretationsspielraum.
Damit werden bis zur nächsten Bundestagswahl Linke und Grüne weiterhin keine Normenkontrolle beim Verfassungsgericht beantragen können. Einen Untersuchungsausschuss können sie nur deshalb durchsetzen, weil Union und SPD bereit waren, dies in der Geschäftsordnung des Bundestages zuzulassen und dort zu regeln. Die Opposition war also auf den guten Willen der Regierungsfraktionen angewiesen. Genau das wollte die Linksfraktion mit ihrer Klage ändern. Sie wollte durchsetzen, dass in Zukunft nicht mehr die Stimmen einzelner Abgeordneter ausschlaggebend sind, sondern dass die Vorschriften so geändert werden, dass alle Fraktionen der Opposition gemeinsam die Minderheitenrechte geltend machen können. Doch dies sehe das Grundgesetz nicht vor, so Gerichtspräsident Voskuhle.
Das Grundgesetz hat sich dafür entschieden, die Ausübbarkeit parlamentarischer Minderheitenrechte nicht auf oppositionelle Akteure, wie etwa die Oppositionsfraktionen, zu beschränken, sondern die parlamentarischen Minderheitenrechte Abgeordneten, die bestimmte Quoren erfüllen, ohne Ansehung ihrer Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen.
Dennoch war Gregor Gysi viele Jahre Fraktionschef der Linken zufrieden mit dem Urteil. Denn seiner Ansicht nach hat die Opposition laut Urteil in Zukunft die Möglichkeit, über eine sogenannte Organklage Gesetze beim Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen.
Ich bin letztlich zufrieden mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil es den Fraktionen ermöglicht, ein Gesetz auf die Übereinstimmung mit dem Grundgesetz hin überprüfen zu lassen beim Bundesverfassungsgericht, und zwar mit dem Organstreitverfahren. Sie haben uns gesagt, das Normkontrollverfahren braucht ihr dafür gar nicht, dafür seid ihr zu klein, aber ihr könnt das im Wege des Organstreitverfahrens geltend machen.
Prozessbeobachter bezweifeln dagegen sehr stark, dass das Urteil eine solche Möglichkeit eröffnet. Die Vertreter der Bundesregierung sehen das genauso. Stefan Heck von der CDU meinte, die Linksfraktion habe heute auf ganzer Linie verloren.
Das Bundesverfassungsgericht hat heute sämtliche Anträge der Linkspartei abgewiesen. Und die Linkspartei hat heute versucht, aufgrund ihres schlechten Wahlergebnisses die Verfassung zu ändern. Und es ist gut, dass das Verfassungsgericht dem eine klare Absage erteilt hat.
Da es nun unterschiedliche Interpretationen des Urteils gibt, wird die Entscheidung sicher noch für reichlich Gesprächsstoff in Berlin sorgen.
Die Linksfraktion blitzt mit ihrer Klage auf ein Oppositionsrecht zur Normenkontrollklage in Karlsruhe ab. Und Volker Schaffranke meint in seinem Kommentar nun, es ist trotzdem gut, dass die Linken geklagt haben.
Opposition ist Mist. Niemals hat sich Franz Müntefering mehr geirrt als mit diesem Satz. Ohne Opposition geht gar nichts. Wäre unser parlamentarisches System kastriert, unbrauchbar und sinnlos. Die Mehrheit im Bundestag hätte kein Korrektiv mehr, die Kontrolle wäre dahin. Die Opposition ist der natürliche Gegenspieler der Regierungsmehrheit. Das haben auch die Karlsruher Richter so deutlich gesagt. Und es wäre, das gehört auch zur Wahrheit dazu, sehr viel langweiliger im Plenum des Deutschen Bundestages, wenn sich hier nur die Regierungsfraktionen gegenseitig auf die Schulter klopfen würden. Das tut die Große Koalition derzeit zwar sehr gerne. Und weil sie eben so mächtig ist, kommen auch viel zu viele von Union und SPD zu Wort, die wenig zu sagen haben. Darum aber das Grundgesetz zu ändern, ist ein Schritt zu viel. Die Linke muss sich mit dem zufrieden geben, was ihr die Große Koalition bereits zugestanden hat. Es gibt mehr Redezeit, auch die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses ist möglich. Und rein rechtlich hätten Union und SPD das nicht tun müssen. Denn das Grundgesetz legt klar fest, die Opposition darf Minderheitenrechte in Anspruch nehmen, wenn mindestens 25% der Abgeordneten dem zustimmen. Dass Linke und Grüne diese Hürde nicht überspringen, liegt einzig und allein daran, dass sie beide ihre Wähler nicht mobilisieren konnten. Sonderrechte der Opposition dürfen Wahlergebnisse nicht verfälschen. Und in der Verfassung steht auch, parlamentarische Minderheitenrechte sind nicht nur auf die Opposition beschränkt. Das Grundgesetz schaut nicht darauf, wer Opposition ist, sondern gibt einer Minderheit die Chance, gegen ein Gesetz, das die Mehrheit des Bundestages beschlossen hat, nach Karlsruhe zu ziehen. Soll heißen, jeder Abgeordnete kontrolliert die Regierung, ob er nun Christ oder Sozialdemokrat, Linke oder Grüner ist. Die Richter machten mit diesem Urteil auch noch einmal sehr klar, wie stark jeder einzelne Abgeordnete sein kann, wenn er es denn will. Die Klage der Linken war aber dennoch wichtig und richtig. Niemals zuvor haben sich die Karlsruher Richter so intensiv mit der Oppositionsrolle im Bundestag beschäftigt. Es herrscht Klarheit. Und deshalb sollten auch jene dieses Urteil genau lesen, die jetzt noch regieren. Das kann sich schnell ändern. Denn Opposition ist ja nur dann Mist, wenn man selber auf den harten Bänken Platz nehmen muss. Das wollte Franz Müntefering ja eigentlich sagen.
Der Kommentar von Volker Schaffranke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Commerzbank gibt sich seit geraumer Zeit einige Mühe, sich als kundenorientiertes Institut zu präsentieren, das aus seinen früheren Eskapaden als Investmentbank gelernt hat. Wir haben verstanden, lautet die Botschaft. Doch so ganz können sie es anscheinend nicht lassen. Die Banken und ihre Kunden machen sich mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften offenbar im großen Stil die unterschiedliche Besteuerung von Dividenden bei in- und ausländischen Aktionären zunutze. Vor allem die Commerzbank, die zu 15% noch dem Staat gehört, war bei dieser Art Transaktionen wohl besonders aktiv. Die Reaktionen auf diesen Bericht des Bayerischen Rundfunks und anderer Medien waren dann auch heute sehr eindeutig, wie Arne Meyer-Fünfinger berichtet.
Nein, wirklich überrascht haben NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans die Meldungen nicht über fragwürdige Cum-Cum-Aktiendeals. Monatelang hat BR Recherche gemeinsam mit der New Yorker Rechercheplattform ProPublica, der Washington Post und dem Handelsblatt vertrauliche Dokumente ausgewertet. Sie belegen, unter anderem die Commerzbank war an dem Handel mit Wertpapieren beteiligt. Für den Steuerzahler kam das richtig teuer.
Es geht um Geld und in diesem Geschäft werden alle Wege gesucht, alle Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zu nutzen.
Konkret geht es um einen Weg, den mehrere beteiligte Finanzinstitute und Investoren aus dem In- und Ausland gemeinsam gehen müssen. Die Aktien deutscher Konzerne sind beliebt im Ausland wegen der jährlich relativ hohen Dividenden. Teilweise Wochen oder Monate im Voraus haben die Beteiligten verabredet, zu welchen Konditionen der im Ausland sitzende Aktionär das Papier dem in Deutschland ansässigen Geldinstitut kurzzeitig zur Verfügung stellt. Nur das hat nämlich die Möglichkeit, sich die auf Dividenden anfallende Kapitalertragssteuer ganz oder teilweise erstatten zu lassen. Bei massenhafter Anwendung dieses Verfahrens kommen große Summen zusammen. Nach Schätzungen gehen dem Fiskus jährlich 1 Milliarde Euro verloren. Mehrere Banken in Deutschland haben mitgemacht. Das belegen die vertraulichen Dokumente. Die Deutsche Bank etwa, alleine die Commerzbank dürfte dabei aber für zweistellige Millionenverluste mitverantwortlich sein. Allerdings betonten beide Geldhäuser, sie hätten sich an Recht und Gesetz gehalten. Gerade bei der Commerzbank sind diese Geschäfte aber besonders pikant, musste sie doch der Staat im Zuge der Finanzkrise 2008 mit Steuergeld retten. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Man muss sich die Frage stellen, ob alles, was legal ist, ob das auch legitim ist. Diese Frage muss man ganz deutlich stellen. Und ich denke, Banken sind heutzutage mehr denn je in der Verantwortung, zu überprüfen, ob Geschäfte überhaupt gemacht werden müssen.
In der Politik sind die Meinungen dazu eindeutig. So reagierte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums nach der Veröffentlichung der Recherchen heute mit den Worten, Zitat, wir halten die Cum-Cum-Geschäfte für illegitim, weil ihr einziger Zweck ist, die rechtmäßige Besteuerung von Dividenden zu umgehen. Unionsfraktionsvize Ralf Brinkhaus stellte fest, der Rolle der Commerzbank und anderer deutscher Banken werden wir sehr genau nachgehen. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch wurde deutlicher.
Ich finde es höchst problematisch, dass die Bundesregierung diesen Geschäften nicht lange einen Riegel vorgeschoben hat. Dass ausgerechnet die Commerzbank, die ja nun noch im Eigentum des Bundes ist, hier besondere Aktivitäten ausgewiesen hat, das ist wirklich skandalös.
Obwohl Cum-Cum-Geschäfte seit längerem bekannt sind, ist die Bundesregierung erst jetzt gesetzgeberisch tätig geworden. Die Reform der Investmentbesteuerung befindet sich gerade im parlamentarischen Verfahren. Sie soll, so der Plan, Cum-Cum-Geschäfte nach Inkrafttreten rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres unmöglich machen.
Die Wahlerfolge der AfD schrecken die Politik auf. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann hätten die Rechtsausleger gute Chancen, viertstärkste Fraktion zu werden hinter den Grünen. Da ist für die etablierten Parteien guter Rat teuer. Wie umgehen mit den völkisch-nationalen und rechtskonservativen Parolen? Dagegenhalten, ignorieren, gar in Teilen kopieren? Diese Strategie soll die Bundeskanzlerin im CDU-Präsidium unterbreitet haben. Jedenfalls behauptete das die Bild-Zeitung. Doch anscheinend stimmt das nicht so ganz. Katrin Brandt jedenfalls konnte in Berlin niemanden finden, der das bestätigt.
Die CDU will ihre Wähler zurück. Mitte März verloren die Christdemokraten in 3 Bundesländern hunderttausende Stimmen an die AfD. Seither wird analysiert und diskutiert, was die CDU wohl anders machen muss. Von einem Kurswechsel hin zu konservativen Wählern wollte aber Parteichefin Angela Merkel heute nichts wissen.
Es gibt keinerlei neue Strategie, sondern es gibt die Aufgabe, die noch entschiedener gemacht werden muss, aus uns heraus selbst darzustellen, was wir wollen, wohin wir gehen, welche Überzeugungen uns tragen.
Sie selbst sei zum Beispiel überzeugt, dass Deutschland im 21. Jahrhundert seine Ziele in der Welt nicht allein durchsetzen kann und dass sich deshalb der Einsatz für Europa lohnt. Merkel glaubt auch, dass die CDU genug gute Argumente hat, um sich mit anderen Meinungen, auch der AfD, auseinanderzusetzen.
Und zwar ohne jeden Schaum vorm Mund und ohne Pauschalurteile, sondern Schritt für Schritt sagen, was wollen wir? Unsere Vision von einem Europa des 21. Jahrhunderts oder einer NATO des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, dann können wir Menschen auch überzeugen.
Andere CDU-Politiker pflichteten ihr bei. Es sei wichtig, sich mit der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen, sagte auch Armin Laschet, Chef der CDU in NRW. Die Volksparteien müssten nun argumentieren, für welches Deutschland sie stehen. Für ein tolerantes und europäisches, so Laschet im Gespräch mit WDR 2. Vom Ignorieren oder Beschimpfen riet auch Julia Klöckner ab, die Parteichefin aus Rheinland-Pfalz. Der Rheinischen Post sagte sie, die CDU müsse heikle Themen offen erklären und diskutieren, um so AfD-Wähler zurückzuholen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info. Es ist 18.43 Uhr. Sexuelle Übergriffe Erwachsener gegen Kinder. Ein Verbrechen im Dunkeln. Seit ein paar Jahren wissen wir, dass es mitten in Deutschland in Internaten und auch in kirchlichen Einrichtungen Kindesmissbrauch gab. Und vermutlich gibt es ihn noch. Die Namen Odenwaldschule und Canisius Kolleg sind wohl noch besonders in Erinnerung. Die Opfer konnten erst nach Jahrzehnten über ihre Erlebnisse berichten. Und inzwischen hat die Bundesregierung einen Missbrauchsbeauftragten ernannt. Und heute nahm eine 7-köpfige Expertenkommission ihre Arbeit auf. Das Gremium will Missbrauchsopfern zuhören und auf Grundlage dieser Erfahrungen dabei helfen, Kinder und Jugendliche künftig besser zu schützen. Julia Barth berichtet.
Wir wollen es wirklich wissen. Unter diesem Motto will die unabhängige Kommission in den nächsten 3 Jahren aufklären. Denn auch wenn etwa einzelne Institutionen punktuell schon heute versuchen, sexuellen Missbrauch aufzuarbeiten, so ist der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Röhrig doch überzeugt.
Es wird in Deutschland immer noch zu viel weggeschaut, bagatellisiert und im Themenfeld des sexuellen Missbrauchs verdrängt.
Das soll sich mit dem Startschuss für die Kommission nun ändern. Sie soll Licht ins Dunkel bringen, will vor allem Betroffene dazu animieren, über das Leid zu sprechen, das ihnen widerfahren ist. In öffentlichen Anhörungen und in vielen vertraulichen Gesprächen, für die die Kommission durchs Land reisen wird. Aber auch Täter und Mitwisser sollen zu Wort kommen, um der Kommission ein Bild davon zu geben, welche Strukturen es überhaupt möglich machen, dass so viele Kinder in Deutschland Opfer von Missbrauch werden. Sabine Andresen, Professorin für Sozialpädagogik und die Vorsitzende der Kommission, beschreibt das so.
Wir wollen in die Tiefe gehen. Wir wollen über die Berichte von Betroffenen, ihren unterschiedlichen Erfahrungen, die Dimensionen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die Dimension des Schweigens und Wegsehens in den Blick nehmen.
Für die Opfer ein immens wichtiges Vorhaben, sagt etwa Tamara Luding. Die Kinderkrankenschwester ist eine von zwei Betroffenen, die die Arbeit der Kommission intensiv begleiten und unterstützen wird. Sie hat als Kind Missbrauch in der Familie erlebt und appelliert an alle, denen Ähnliches widerfahren ist, das Schweigen zu brechen.
Ich weiß, wie schwer dieser Schritt ist, wie groß die Scham und die Angst sind. Ich möchte Ihnen sagen, dass alle Mitglieder der Kommission wissen, wie schwer es Ihnen wahrscheinlich fällt. Aber seien Sie sich sicher, es wird Ihnen geglaubt und Sie werden gehört mit allem, was Sie zu erzählen und zu berichten haben.
Besonders wichtig ist Tamara Luding, wie auch der gesamten Kommission, dass erstmals nicht nur der Missbrauch in Institutionen, sondern eben auch innerhalb der Familie systematisch untersucht wird.
Hier ist der Druck zu schweigen am größten, weil man einfach Familienstrukturen sprengt, in denen ja viele einfach auch weiter bestehen müssen und wollen. Und gleichzeitig wissen wir, dass viele nur darauf warten, endlich zu sprechen.
Neben den persönlichen Gesprächen und den offiziellen Anhörungen können Opfer, Täter oder Mitwisser sich auch über eine Hotline an die Kommission wenden oder über die Internetseite www.aufarbeitungskommission.de. Die Erkenntnisse und Erfahrungsberichte will die Kommission sammeln und am Ende in konkrete Empfehlungen gießen, was sich in Politik und Gesellschaft ändern muss, um den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Zukunft besser verhindern zu können. Auch deshalb gilt für Kommissionschefin Andresen:
Jeder einzelne Bericht ist für die Aufarbeitung wichtig. Jede Geschichte zählt.
Im vergangenen Jahr, da sind rund 1 Million Migranten nach Deutschland gekommen, ob nun vor Krieg geflohen oder aus wirtschaftlicher Not. Nicht alle sind registriert. Sie leben unter uns, manche legal, manche ohne Papiere. Doch wie leben Migranten eigentlich? Wovon leben sie? Welche Jobs haben sie? Welchen Bildungshintergrund? Fragen, auf die das Statistische Bundesamt heute Antworten gab. Und nicht nur das, es gab auch Ratschläge. Judith Koch berichtet.
Jedes dritte Kind unter 6 Jahren hat einen Migrationshintergrund. Das belegen die Daten für das Jahr 2014, also für die Zeit vor der Flüchtlingskrise.
Durch Einwanderung findet ein demografischer Wandel statt, der unsere Gesellschaft einer tiefgreifenden Transformation unterzieht. Unser Land ist gerade dabei, wenn man so will, ein neues Wir miteinander zu besprechen.
Und dieses neue Wir steht für Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, großen Herausforderungen gegenüber. Denn der Datenreport zeigt, Menschen mit Migrationshintergrund sind durchschnittlich jünger, schlechter gebildet und ärmer als Menschen ohne. Insgesamt wird deutlich, je besser Migranten qualifiziert sind, umso seltener sind sie erwerbslos. Laut Professor Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, muss Migranten vor allem der Zugang zu Bildung erleichtert werden.
Die gerade in frühen Jahren notwendig ist, wo wir immer noch sehen, dass weniger Kinder aus Migrantenfamilien frühkindliche Bildungseinrichtungen besuchen und zu Hause eben ihre Muttersprache sprechen, was als solches kein Problem ist. Aber wenn das dann überwiegender Fall ist, dann leidet natürlich die deutschsprachliche Entwicklung.
Auch fehlt es an Integrationskursen und Qualifikationstransfers, die den Bildungsstand von Migranten mit den deutschen Ausbildungsstandards vergleichbar machen. Menschen mit Migrationshintergrund sind insgesamt seltener erwerbstätig und verdienen im Schnitt weniger als Menschen ohne. Das gilt vor allem für Migranten aus den neuen EU-Beitrittsländern wie Rumänien, Bulgarien und Polen. Außerdem sind Migrantinnen seltener erwerbstätig als Frauen ohne Migrationshintergrund. Integration müsse laut Almendinger schon früh ansetzen und vor allem als beidseitiger Prozess verstanden werden.
Multikulti hat aber irgendwo so eine Semantik, dass man nebeneinander steht und dass es nicht ein Miteinander gibt. Wir brauchen eine Integration, die sowohl von der Mehrheitsgesellschaft als auch von jenen dann stattfindet, die neu nach Deutschland reinkommen.
Zum ersten Mal wurde auch die Lebenssituation Migration älterer Migranten ab 50 Jahren untersucht. Das sind vor allem ehemalige Gastarbeiter. Sie haben ein besonders hohes Armutsrisiko. Rund 2/3 besitzen keine Berufsausbildung. Zwar bewerten Migranten ihren Lebensstandard insgesamt als schlechter, insbesondere türkischstämmige Migranten fühlen sich oft benachteiligt, aber vor allem die Jungen sind besonders zukunftsoptimistisch. Ihre Lebenszufriedenheit in 5 Jahren schätzen Migranten insgesamt sogar deutlich besser ein als Menschen ohne Migrationshintergrund.
Das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA, das erregt nicht nur hierzulande die Gemüter, auch in Frankreich steigt die Ablehnung, nachdem die Umweltschutzorganisation Greenpeace gestern in Berlin aus dem Stand der Verhandlungen zitiert hat. Und dort sind offenbar unvereinbare Positionen gegeneinander gestellt, die die jeweils andere Seite nicht akzeptiert. Frankreichs Staatspräsident Hollande wurde heute deutlich. Nach jetzigem Stand würde sein Land TTIP ablehnen. Aus Paris berichtet Burkhard Birke.
Wir sind nicht für Freihandel ohne Regeln. Nach heutigem Verhandlungsstand sagt Frankreich Nein zu TTIP. Präsident Hollande hat keine Zweifel an seiner Position gelassen. Wir werden niemals akzeptieren, dass die Grundprinzipien für unsere Landwirtschaft, unsere Kultur, für die Gegenseitigkeit beim Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Frage gestellt werden, so der Staatschef nach den jüngsten Enthüllungen. Schon vor einigen Wochen hatte Frankreich mit dem Scheitern des transatlantischen Freihandelsabkommens gedroht. Aushöhlung des Verbraucherschutzes, unzureichende Absicherung von Ursprungsbezeichnungen, markterschwerende Hemmnisse bei der Festlegung einheitlicher Standards und kein wirkliches Entgegenkommen bei der Frage der Schiedsgerichte. Die amerikanische Seite bewege sich kaum bei den Verhandlungen, so der Eindruck in Paris.
Vu de l'état d'esprit des États-Unis aujourd'hui, elle semble l'option la plus probable.
So wie die USA sich verhalten, erscheint ein Verhandlungsstopp die wahrscheinlichste Option, drohte Staatssekretär Feckel, der die rote Linie zog.
Si c'est pour tirer vers le bas, c'est non.
Es geht nicht, dass die Standards nach unten angepasst werden. Seit 30 Jahren beobachten wir, wie die Weltwirtschaft dereguliert wird. Das wollen die Menschen nicht mehr. Wir brauchen einen starken Staat, weltweite Regeln, an die sich die Weltwirtschaft auch halten muss. Der Abschluss und eine Ratifizierung des Abkommens noch vor den Wahlen in Frankreich und Deutschland 2017 wie beabsichtigt, erscheinen somit immer unwahrscheinlicher, es sei denn, die USA bewegen sich und die Verhandlungen werden transparenter.
Redet man über die Eurozone, dann gibt es immer den Hinweis auf die prekäre Lage in Griechenland, über die Briten, die froh sind, nicht dazuzugehören, über die hohen Arbeitslosenzahlen in Spanien. Doch allen Unkenrufen zum Trotz, die Wirtschaft in der Eurozone wächst. Zwar nicht riesig, aber immerhin um 1,6% in diesem und 1,8% im kommenden Jahr. Rezession sieht anders aus. Soweit zur Statistik. Aber natürlich ist die Lage in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich. Ralf Siener hat das neueste Konjunkturgutachten der EU-Kommission gelesen.
Für Europas Arbeitnehmer ist dies die wichtigste positive Botschaft der Europäischen Kommission.
Employment is set to continue to grow at about 1% this year and next year.
Die Beschäftigungsquote steigt jeweils um 1% in diesem und im nächsten Jahr.
Unemployment is expected to fall in almost all EU area countries over the forecast horizon.
In fast allen 19 Euro-Staaten geht die Arbeitslosigkeit in diesem und im nächsten Jahr zurück. Mit 10,2% liegt sie derzeit auf dem niedrigsten Stand seit August 2011. Dennoch sind über 16 Millionen Menschen in der Eurozone arbeitslos. Über 36% der Jugendlichen in Italien, über 45% in Spanien und 51% der Jugendlichen in Griechenland suchen vergeblich Arbeit.
Job creation.
Arbeitsplätze durch tiefgreifende Arbeitsmarktreformen zu schaffen, das bleibe deshalb die wichtigste Aufgabe in der Eurozone, betont EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici in Brüssel.
Spain, Cyprus, Ireland and Portugal.
Spanien, Zypern, Irland und Portugal sind neben Deutschland zurzeit die stärksten Wachstumslokomotiven. Diese Länder hätten ihren Arbeitsmarkt konsequent reformiert, meint der ehemalige französische Finanzminister und jetzige EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici.
I'm speaking about the euro area.
Wenn sich Wirtschafts- und Währungskommissar Moscovici den gesamten Euroraum vor Augen hält, dann macht ihm vor allem sein Heimatland Sorgen.
En France?
Frankreich hat zwar gerade mit einem 35 Milliarden Rüstungsauftrag aus Australien für Schlagzeilen gesorgt. Doch insgesamt geht es mit den Exportaufträgen und der Industriebeschäftigung seit 3 Jahren kontinuierlich bergab. Auch das Haushaltsdefizit bekommt die Regierung in Paris nicht in den Griff. Einziger Lichtblick: die Konsumfreude der französischen Verbraucher. Sie sind so kauffreudig wie seit 12 Jahren nicht mehr.
Private consumption was the main growth engine last year.
Der private Konsum war bereits im letzten Jahr im Euroraum die Wachstumsmaschine Nummer 1 und wird es auch dieses Jahr dank größerer verfügbarer Haushaltseinkommen bleiben, prophezeit die EU-Kommission.
Of gradually increasing energy prices, inflation is expected to step up in the second half of this year.
Wegen steigender Energiepreise zieht die Inflation in der zweiten Jahreshälfte leicht an, auf 0,2% im laufenden Jahr und 2017 auf 1,4%. Steigende Ölpreise bedeuten gleichzeitig ein schwächeres Wirtschaftswachstum im Euroraum. Außerdem schwächelt der wichtige Wirtschaftspartner China und das EU-Referendum der Briten im Juni verunsichert die Euromärkte.
Und nun zu einem Kriminalfall aus Nordrhein-Westfalen. Dort soll jahrelang ein paar Frauen auf seinen Hof bei Höxter gelockt und dort misshandelt haben. Den Beschuldigten ging es um Macht, sagen die Ermittler. Für mindestens 2 Frauen endete dieses Martyrium allerdings tödlich. Der Tod einer 41-Jährigen im April brachte nun einen Abgrund hervor, von dem die Ermittler noch nicht wissen, wie tief er reicht. Stefan Leiven berichtet.
Tiefe Betroffenheit und Bestürzung herrschen im ostwestfälischen Bosseborn, ein Vorort von Höxter. Das 46 und 47 Jahre alte Paar soll eine zweite Frau umgebracht haben. Dabei handelt es sich um die 33-jährige Annika aus Niedersachsen. Auch sie wurde durch eine Kontaktanzeige geködert, zog im Herbst 2013 in das Haus nach Höxter und wurde schwer misshandelt. Ein Jahr später war Annika tot, erklärt Ralf Östermann, Leiter der Mordkommission.
Die Leiche der Annika wurde in einer Tiefkühltruhe tiefgefroren. Dann wurde der Leichnam zerstückelt. Die Stücke wurden dann im hauseigenen Ofen verbrannt. Und die Asche später, und zwar muss das gewesen sein im Winter 2014, 2015, nach Schneefall am Straßenrand verstreut.
Nur langsam kommen die Grausamkeiten ans Licht der Öffentlichkeit. Sie machen die Nachbarn fassungslos.
Also das schockiert mich aber dermaßen. Sind das noch Menschen? In meinen Augen nicht mehr. Meine Güte, sind ja richtige Bestien.
Man kommt ja jeden Tag da vorbei auch. Ne? Man hat da immer nie was gesehen groß. Man hat schon mal vielleicht gehört, ja, da wurden welche drin, aber man sieht sie nie. Und ja, hat sich auch keiner was bei gedacht groß. Ne?
Das andere Opfer, Susanne, starb an ihren schweren Misshandlungen auf der Fahrt zu ihrem Wohnort Bad Gandersheim. Die Frauen hatten keine Chance, von dem Hof in Höxter zu fliehen, schildert Ralf Östermann die ausweglose Situation.
Die Opfer waren ständig unter Kontrolle. Selbst wenn sie die Gelegenheit hatten, mal das Haus zu verlassen, um zum Beispiel Geld von der Sparkasse abzuheben, waren sie immer in Begleitung und sie hatten definitiv keine Möglichkeit, sich den beiden zu entziehen.
Die Polizei geht davon aus, dass 3 bis 4 weitere Frauen im Haus gewesen sind. Ob sie misshandelt wurden, ist noch nicht bekannt. Die Befragung eines Opfers aus Berlin wird noch ausgewertet. Ob es weitere Tote auf dem Hof in Höxter gibt, konnten die Ermittler nicht ausschließen. Die Spurensuche kann noch Wochen dauern. Angelika und Wilfried Max W. sind in Haft, sagt Oberstaatsanwalt Ralf Meyer aus Paderborn. Sie gab an, ihm hörig gewesen zu sein.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass beide Beschuldigte psychiatrisch begutachtet werden müssen. Davon erhoffen wir uns weitere Erkenntnisse dahingehend. Für uns ist das weniger eine sexuelle Beziehung, als mehr darum gegangen ist, um Machtausübung, auch zu den Opfern jeweils.
Bei den Misshandlungen wurden die Frauen an Heizungen gekettet, geschlagen und ihre Haare ausgerissen. Im Verhör hat die 47-jährige Angelika W. weitgehend gestanden. Der 46-jährige Wilfried Max W. allerdings weist die Tatvorwürfe zurück und beschuldigt seine Ex-Frau.
In der Fußball-Champions League, da muss Bayern München im Halbfinal-Rückspiel heute Abend gegen Atletico Madrid ein 0:1 aufholen. Philipp Nagel.
Spielt er oder spielt er nicht? Und zwar von Beginn an. Nichts bringt den Gemütszustand der Bayern-Fans aktuell mehr in Wallung als die Frage, ob Thomas Müller heute Abend in der Startaufstellung steht.
Ich habe natürlich eine besondere Beziehung zum Verein und ich bin jetzt auch nicht einer, der sich in großen Spielen versteckt und da ein Hasenfuß ist, aber Wir brauchen jetzt die Diskussion nicht weiterführen.
Zumal Guardiola sich eh nicht in die Karten schauen lässt.
Willst du unsere Aufstellung schauen? Eine Stunde, eine halbe Stunde vorher?
Auch wenn der Spanier auf geheimnisvoll macht, nochmal wird er Müller wohl kaum als Joker zurückhalten. Denn Hasenfüße kann Guardiola heute Abend überhaupt keine gebrauchen, um das Albtraum-Triple noch abzuwenden. Doch Angst vor einem Halbfinaltrauma hat Manuel Neuer keine.
Nein, wir haben keine Angst. Es sind ja auch immer andere Vereinsmannschaften. Es ist also ein gutes Sprichwort, es ist ja auch alle gute Dinge sind drei. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, zu Hause das fix zu machen, dass wir die Reise nach Mailand antreten und wir werden alles dafür tun.
Und das vor allem mit Geduld. Das Motto, in der Ruhe liegt die Kraft.
Wir wissen, dass wir mindestens 90 Minuten dann auch Zeit haben, um erstmal das 1-0 hinzubekommen. Und wir haben reichlich Zeit und wir sind bis in die Haarspitzen motiviert.
Also bloß kein Tor kassieren und hoffen, dass vorne dann irgendwann schon einer reingeht. Die Chancen, dass dieser Plan aufgeht, mit Thomas Müller in der Startelf, werden sie sicherlich nicht schlechter.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das war's für heute. Ich mache Schluss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.